Können wir beiden, kannst du das mitschleppen?
Ja, ne?
Das hier kann ich mitnehmen.
Sollen wir ein bisschen laufen?
Können wir machen.
Ja, weil ein paar Meter laufen, wenn du Bock hast.
Gerne.
Und als Hundemensch hast du bestimmt Bock, ne?
Ja. Dann nehme ich noch die Kamera mit, dann können wir nämlich jetzt gleich nochmal ein Foto machen, bevor es ganz dunkel wird.
Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Eigenstimmig. Ich bin Sarah Schäfer und heute bin ich bei Tamara Ammeling. Und mit Tamara habe ich einen ganz wunderschönen Nachmittag verbracht und wir haben uns richtig, richtig gut verstanden. Und das hat dazu geführt, dass Tamara etwas von sich erzählt hat, von dem ich nicht gedacht hätte, dass sie es erzählt. Das ist weit über das hinausgegangen, was ich dachte, was ich heute in diesem Interview erzähle, was wir nach draußen tragen. Und ist eine ganz berührende Situation für mich, weil Tamara mir da sehr vertraut hat. Und Tamara ist, und darum dachte ich, dass es ausschließlich in dem Interview geht, Tamara begleitet Menschen und Familien, in denen ein Familienmitglied Demenz hat. Und sie macht das zum einen, indem sie mit Musik in Seniorenheime geht. Sie macht das aber auch tiergestützt, also Tiere unterstützen sie in ihrer Arbeit. Und das passt ganz wunderbar zu Tamara und das hat sie vorher schon im Gespür. Aber über die Geschichte, die sie heute zusätzlich noch erzählt, wird, glaube ich, noch mal deutlicher, warum ausgerechnet Tamara genau die Richtige dafür ist. Ich bin also ganz berührt und ganz, ganz dankbar, dass Tamara diese Geschichte teilt. Und ich glaube, dass das ein wichtiges Interview ist, dass es aber nicht an allen Stellen leicht ist, uns beiden zuzuhören, weil es manchmal schwer ist und weil es schwere Themen sind. Und ich glaube aber, es lohnt sich, dass wir uns heute im Beispiel mit Tamara und auch ganz grundsätzlich im Leben auch mal mit solchen schweren Dingen beschäftigen und die genau anschauen. Ich wünsche dir jetzt also ganz viel Spaß und dass du genauso berührt bist von Tamara und ihren Begleitern, die heute alle im Interview dabei sind.
Ich sitze auf einem sehr lustigen, wippenden Sofa mit Tamara Ammeling und mit im Raum ist hinter mir noch, also ich weiß, ihr sagt das immer, aber einer der süßesten Hunde ever und zwei Katzen, deswegen kann es sein, dass ich zwischendurch niese. Und überhaupt haben ich habe gerade gesagt, wir kennen uns eigentlich jetzt schon zu gut, um noch ein ordentliches Interview zu führen, aber das ist jetzt so. Vielen, vielen, vielen Dank, Tamara, für alles, was ich heute schon mit dir erlebt habe und dass du mit mir heute das Interview machst.
Sehr gerne. Das war ein sehr schöner Nachmittag bisher mit dir.
Ja, das hat schon Spaß gemacht. Ich muss dich ein ganz kleines bisschen lauter machen. Tamara, wo fangen wir an? Vielleicht sprechen wir nachher über Jenny. Vielleicht fangen wir mal woanders an, weil was ich tatsächlich noch nicht weiß. Was hast du eigentlich nach der Schule gemacht?
Ja, spannend.
Habe ich da gerade aus Versehen einen Punkt getroffen?
Ja, voll.
Okay. Also. Du erzählst, was du erzählen magst und ansonsten stelle ich nochmal eine neue Frage.
Super. Nein, alles gut. Ich bin in der 10. Klasse, da war ich 18, genau an meinem 18. Geburtstag, Ende der 10. Klasse im Juni, sehr, sehr krank geworden. Und es war alles sehr anstrengend, sehr stressig. Es ging halt darum, ob ich die 10. Klasse mit dem Realschulabschluss verlasse oder mit dem Hauptschulabschluss. Und es war einfach alles sehr, sehr anstrengend. Und es war auch schon vorher klar, dass es mir nicht gut ging. Aber ich bin dann an meinem 18. Geburtstag in einer Psychose erkrankt. Und keiner von uns, also ich sowieso nicht und meine Familie auch nicht, also niemand wusste, was das überhaupt ist. Also keiner von uns hätte das Wort jemals gehört. Ja, und dann war ich erstmal damit beschäftigt, sehr lange. Also ich war dann auch in einer Klinik, in der Psychiatrie 3 Monate und danach 3 Monate in der Tagesklinik. Und ich war sehr, sehr lange damit beschäftigt, wieder gesund zu werden. Und ich habe mir immer ein normales Leben gewünscht und ich wollte einen Schulabschluss, oder den hatte ich dann Gott sei Dank doch noch erreicht, so auf den letzten Metern. Aber ich habe mir halt das gewünscht, was andere in meinem Alter getan haben. Also ich wollte feiern gehen, ich wollte eine Ausbildung machen oder Abitur, also so diese ganz normalen Dinge. Und das war dann halt leider nicht möglich und ich musste mich dann schon sehr früh, ich bin dann so über Nacht dadurch erwachsen geworden und habe mich sehr früh mit Dingen wie heute reden alle drüber, Achtsamkeit beschäftigt und auf mich Acht geben. Und bin da sehr Profi drin geworden. Und das war so das, was ich gemacht habe. Also habe sehr viel über mich und meine Erkrankung lernen müssen. Anstatt irgendwie eine Ausbildung zu machen. Ja.
Gut, das war einmal auf die 12
jetzt. Ja, die Frage. Du hast gefragt, ich habe geantwortet.
Super. Aber so dieses Thema Achtsamkeit war dann für dich wahrscheinlich kein Luxus oder kein Zusatz, sondern eine Notwendigkeit.
Nee, das war Pflichtprogramm. Ja, das war richtig Pflichtprogramm. Und das Wort Achtsamkeit hat auch keiner von uns, also meine Familie oder ich, nie verwendet. So, das habe ich jetzt heute benutzt. Aber das war einfach Pflichtprogramm. Und ich bin heute, das ist ja jetzt fast 25 Jahre her, echt auch ein Stück weit dankbar für diese Geschichte, weil ich ja auch viel gelernt habe. Also ich habe mich immer, klar, natürlich hätte ich auch lieber in der Zeit andere Sachen gemacht, als krank zu sein, aber ich habe auch viel gelernt und und von daher ist das auch gut, dass wir da heute drüber sprechen, weil ich heute weiß, so mit 42 im Rückblick, dass auch viel Gutes an der Geschichte war. Mhm. Ja.
Und was da ganz konkret Gutes draus kommt, im Hintergrund ist Lana einen Knochen mit ganz viel Leidenschaft und Hingabe. Die sorgt auch für sich selbst gerade. Sehr schön.
Ja, Lana kaut sich runter. Ich glaube, die merkt gerade ein bisschen so, dass ich.
Die merkt auch
bisschen,
deine Anspannung.
Ja, ich bin ein bisschen aufgeregt und ein bisschen so. Es ist jetzt gerade. Ich habe so öffentlich noch nie so über das Thema gesprochen, deswegen, und der Hund merkt das, glaube ich, gerade. Und
ja,
und,
die kommen auch alle hierher, ja. Zwei Katzen und ein Hund sind plötzlich um uns.
Ja, kein Zufall.
Tiere spielen in deinem Leben eine große Rolle, oder?
Ja, ja.
Du hast vorhin eher so im Nebensatz gesagt, mehrmals haben mir Tiere schon das Leben gerettet.
Ja. Ja, das ist auch so. Also es hört sich so etwas theatralisch an, aber das ist einfach die Wahrheit so. Also es ist so und deswegen, also ich kann mir kein Leben ohne Tiere mehr vorstellen.
Welche Situation ist das zum Beispiel, wo du sagen würdest, da hat mir ein Tier das Leben gerettet?
In so Phasen, wo es mir wirklich schlecht ging. Ich hatte nochmal vor ein paar Jahren, also es ist jetzt 4 Jahre her, eine ganz schlechte Phase, wo ich auch wirklich depressiv war und wo es mir einfach schlecht ging. Und da hat der Hund, konnte mich aushalten. Ich mich nicht. Mhm. Und ich hatte auch das Gefühl, ich bin für alle eine Zumutung ganz schwierig. Und der Hund war der Einzige, also so die Lana hat sich einfach an mich gekuschelt und war da und konnte das über Stunden.
Ja, wir Menschen außenrum, also ich habe es ja selbst manchmal mit Depressionen und trotzdem ist es für mich ganz, ganz schwer, mit depressiven Menschen zu sein. Mhm. Ich habe das inzwischen besser gelernt, aber ich kann das total verstehen, wie total schwierig das ist, weil du so hilflos bist.
Ja.
Und weil wir als Menschen, gerade wenn uns der oder die Depressive so am Herzen liegt, wir wollen ja gern, dass es besser wird.
Mhm.
Und wir wollen ja unser Leben zurück. Ne? Und
genau.
Das ist so, ja, und der Hund, du hast auch vorhin gesagt, der sieht das nicht, der sieht die Kranke nicht, der sieht dich. So, der ist dann.
Genau, das war auch so natürlich. Also wir Menschen haben ja immer schnell, oder ich selber auch, so als Frau und als soziales, menschliches Wesen immer das Bedürfnis, was zu tun und zu helfen. Und die Tiere sind einfach da. Mhm. Ne? Also es ist schaffen das, uns auszuhalten, auch unsere Emotionen auszuhalten und da zu sein. Und das ist eine große Kunst. Eine ganz große Kunst, weil das ist wirklich schwierig, ne? Das auszuhalten und nichts zu tun, nichts zu wollen. Und einfach da sein ist halt nicht einfach.
Ja. Und keinen Druck zu machen, nicht
genau.
Zu schieben und zu
genau.
Sagen, los jetzt.
Okay, ne?
Jetzt sei doch
geh mal,
mal
raus, die Sonne scheint.
Reiß dich doch mal zusammen.
Ja. Ja. So. Und das ist einfach, das ist ein super Ding. Also das ist ein super Gabe.
Oh, jetzt kommt Lana ganz nah an. Ja.
Ja, und das ist einfach diese, auch so dann die Körperwärme, also Wärme zu haben und jemand, der einfach da ist,
ja,
das ist schon schön. Und ich habe auch das Gefühl, dass es ihr nicht schwer gefallen ist. So, und ja, das war jetzt nicht für sie so.
Du hattest nicht die Angst, sie auch noch zu belasten.
Ja.
Weil
ja,
das ist ja auch sowas, die ja, Angst zu haben, dass man dann selbst dem anderen noch so viel aufbürdet.
Genau. Also es war was ganz Natürliches. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ihr das schwerfällt.
Das ist ganz herzzerreißend zu sehen, weil sie gerade auch wirklich da ist, ne? Und du sie ihren Kopf in der Hand hältst und sie so dich anguckt, so nach dem Motto, ja, das haben wir gut gemacht.
Ne? Ja, die ist, ja, also, und das ist halt auch das Faszinierende für mich an,
komm her, Lena, komm,
an der Arbeit mit den Tieren.
Ich glaube, jetzt können wir das mal auflösen, was wir vorhin gemacht haben. Komm her zu mir, Lana. Du hast mich nämlich vorhin eingesammelt. Tamara hat mich in Münster abgeholt, was schon mal eine Safari an sich ist, weil Münster nicht für Autos, sondern für Fahrräder ausgelegt ist. Das war schon sehr spannend. Und dann hast du mich mit auf einen Hof genommen und ich habe Jenny kennengelernt. Erzähl doch mal von Jenny.
Genau, Jenny ist eine 13 Jahre alte Tinkerstute und wir gehen seit fast 7 Jahren so gemeinsam durchs Leben. Und das ist was ganz Wertvolles, also für mich, aber auch für meine Klienten. Also die Gaben, die Lana so drauf hat, so ganz natürlich da zu sein, das hat sie halt auch. Und auch einfach mit einer Freundlichkeit und einer Offenheit.
Lana schlägt am Mikro. Komm her, Lana.
Die einfach toll ist. Also.
Und das ist also du sagst, sie ist gar nicht so groß. Ich finde, dass Jenny doch ein beeindruckend großes Tier ist. Und was mich vorhin am meisten beeindruckt hat, ist, wir wollten ein Stück mit ihr spazieren gehen. Und ich habe das manchmal auch mit meinem Hund, dass ich halt irgendwo hin will. Und der Hund will halt nicht. Und mein Hund wiegt 26 Kilo. Wenn ich doll bin, kriege ich den irgendwo hingebogen. Aber das kannst du mit deiner Stute ja nicht, ne? Du hast keine Chance. Wenn die irgendwo nicht hin will, du musst wirklich das über Körpersprache, du musst über mit ihr sprechen.
Genau.
Und die spürt ganz viel.
Die spürt ganz viel und die wird auch oft verkannt, weil sie eher leise in der Kommunikation ist. Es gibt halt andere Pferde, die so mehr im Vollbluttyp stehen oder wo halt auch nicht Pferdemenschen direkt sagen würden, jo, das Pferd hat Angst oder das Pferd ist aufgeregt oder also wo es halt völlig klar ist. Und Jenny ist ein eher introvertiertes Pferd, also die ist eher, also macht das mehr mit sich aus. Und als wir losgingen und sie so schwer atmete, dachte und schon, du hast es halt bemerkt, aber vermutlich, weil du so, ja, so sensibel bist. Aber viele, selbst Pferdemenschen, bekommen das nicht mit, dass sie dann schon echt aufgeregt ist. Also sie ist sehr leise in der Kommunikation. Und das war auch für mich nochmal da hat sie mir auch noch mal ganz viel beigebracht, ne? So auf sie zu achten und das auch mitzukriegen, wie es ihr geht. Ja.
Bist du auch leise in der Kommunikation?
Mal ja, mal nein. Also ich bin auch Halbspanierin, so, ne? Ja. und ich glaube, ich kann auch laut kommunizieren, ja. Und auch deutlich. Also eine Freundin hat mal über mich gesagt, ich packe die Menschen nicht in Watte. Und das ist jetzt ein paar Jahre her. Also ich wollte damals eine Über-mich-Seite schreiben für meine Internetseite selber. Und dann war so der Auftrag, frag Freunde, Bekannte, was die über dich sagen und nimm das in den Text mit auf. Ja, schöne Idee. Und dann schrieb sie so, ja, Tamara packt die Menschen nicht in Watte. Und ich, ich fand das schlimm. Ich habe gedacht, das ist ja, ich bin doch so die Sozialtante. So,
und du hast gelesen, Tamara ist unsensibel.
Ja, oder so grenzüberschreitend, so, ne? Das habe ich gedacht. Also ich fand das ganz schlimm, ich fand das ganz blöd, das fühlte sich ganz blöd an. Weil ich wollte doch, ne, ich wollte doch irgendwie feinfühlig und sensibel mit den Menschen umgehen. Und dann stand da irgendwie, mag die Leute nicht in Watte oder die Menschen nicht mehr. Und dann habe ich gedacht, das ist was, das willst du nicht haben, das, so willst du nicht sein, so. Naja, und dann hat es irgendwie also lange gedauert, so, ich habe das immer wieder, es war immer wieder, tauchte das irgendwie auf und irgendwann habe ich gedacht, nee, das ist was Gutes. Das ist was Gutes. Also ich spreche Dinge an. Und das ist tatsächlich nicht immer angenehm für die Menschen. Aber ich glaube und hoffe, dass ich das auf eine nette Art mache, aber trotzdem fühlt sich das nicht immer gut an. So, ne? Also ich glaube auch, dass manchmal, wenn die Leute mit mir zusammen sind, sehr nah an sich selber kommen. Und viele sagen dann, bäh, will ich nicht. Und das ist dann dieses Gefühl nicht in Bad. Also das ist dann, glaube ich, das, was das macht, ja.
Das war, glaube ich, innerhalb der ersten 10 Minuten im Auto klar, dass du kein Mensch für die Oberfläche bist.
Ja, oh, das fühlt sich schon, also das kann ich gut, das finde ich schön, danke. Also das kann ich gut, das
du magst die echten Begegnungen.
Genau.
Und ja. Dafür muss man manchmal, da kann man nicht in Watte packen.
Ja, weil es ist schon oft so, also, dass ich dann auch oft merke, also, das mag nicht jeder, ne?
Ja.
So. Viele mögen lieber über Urlaub oder Wetter reden.
Genau, das berührt halt und das ist so.
Ja.
Okay, jetzt können wir aber vielleicht mal auflösen, was du machst. Du hast vorhin kurz von Klienten gesprochen, mit denen du auch mit Jenny arbeitest. Was machst du denn momentan?
Ich, das ist immer so schwierig, so eine genaue Berufs-, also in einem Wort das zu benennen. Und als ich vor ein paar Jahren noch mal überlegt habe, einen neuen Firmennamen, also nochmal so, und habe mich dann Ameling bewegt genannt, weil ich, also ich bewege und ich lasse mich bewegen, also so. Und ich arbeite schwerpunktmäßig mit Menschen mit Demenz und deren Familien, aber auch, also sowohl zu Hause bei denen im ambulanten Bereich, aber auch im stationären Bereich, also in Senioreneinrichtungen. Zum Beispiel ist ein weiterer Schwerpunkt die tiergestützte Therapie, aber als Reittherapeutin arbeite ich auch mit anderen Altersgruppen. Also
mit Kindern zum Beispiel.
Genau, mit Kindern. Eine Jugendliche mit Mobbing-Thema hatte ich da. Also da ist es jetzt nicht irgendwie an Senioren gebunden und genau.
Du singst auch ganz schön viel in deinem Job, habe ich auf Instagram gesehen.
Ja, genau. Ich war vor 3 Jahre, 4 Jahre schon wieder her, genau, war ich zu einer Weiterbildung, Musik mit Menschen mit Demenz. Und ich habe vorher schon gesungen, aber es waren ja so Volkslieder und es war nicht so, es waren halt Lieder für die Senioren, die denen auch gefallen haben. Aber es war nicht so, mit das Wandern. Das Wandern ist es Müllerslos, funktioniert auch immer gut, oft noch bei älteren Menschen. Aber es ist nicht so, was mich so sehr begeistert. Also ich mache das immer noch mit, weil das gut ankommt. Aber habe dann für mich so die alten Schlager der 50er, 60er Jahre entdeckt durch diese Weiterbildung. Und habe gedacht, das waren auch so die Lieder teilweise, die ich schon mit meiner Oma gesungen habe als Kind. Sowas wie 2 kleine Italiener. Ja, das eigentlich ist das Witz. Also ich habe dann erstmal, als ich damit angefangen habe mit der Arbeit, verstanden, dass es kein lustiges Lied ist, ne? Mhm. Dass das Gastarbeiter sind, die also wirklich traurig sind und ihre Heimat vermissen. Aber es ist ja so ein ganz, eigentlich so ein fröhliches Lied so. Aber wenn man mal kurz sich den Text anguckt, ist es ja schon traurig, ne? So, ja. Dann habe ich angefangen, habe erst ein Musikprojekt gegründet mit 2 Musikstudentinnen und einer Musikpädagogin, weil ich mich nicht alleine getraut habe. Ich habe mich nicht alleine getraut zu singen und ich habe gedacht, ich brauche Musikerin, Profi-Musikerin, weil ich kann ja gar nicht singen, ich habe ja keine Ausbildung. Naja, und
wie wir immer so auf diesen Ausbildung für uns beharren.
Ja, ich musste unbedingt, genau, ne? Und ich brauchte das aber für den Anfang, das habe ich im ersten Jahr mit denen gemacht. Und dann habe ich aber gemerkt, dass wir unterschiedliche Ziele hatten. Mhm. Also die hatten das Ziel, das möglichst hochkarätige Musik rüberzubringen, also ne, also möglichst also jetzt auch die Tonlage zu treffen oder so, ne, also wirklich auch alles perfekt vom Musikalischen. Und ich war mega glücklich, wenn ich die Menschen erreicht habe. Und es war wirklich vom ersten Auftritt an, dass fast jedes Mal hatte ich Menschen dabei, die da mit mir gesessen haben. Also ich weiß ja immer nicht, wer da sitzt und wo dann hinterher entweder Angehörige oder Mitarbeiter kamen und gesagt haben, diese Frau spricht fast gar nicht mehr oder gar nicht mehr. Also einfach durch die Demenz, die war die Sprache weg. Und die haben aber mit mir jedes Lied mitgesungen, von vorne bis hinten. Und ich hatte es jetzt noch wieder in der Einrichtung meiner Oma, wieder eine Dame, die ist jetzt dann kurz drauf verstorben. Also im Dezember hat sie noch mit mir gesungen und jetzt ist sie vor kurzem verstorben. Und die hat da die ganz, also eine Stunde gesessen, gestrahlt über beide Backen und gesungen. Und dann hat hinterher hat mir der Schwiegersohn gesagt, ja, meine Mutter, das war so schön, weil, also herzlichen Dank an sie und meine Mutter erkennt sonst nicht mehr und ihre Tochter nicht, also sonst auch keinen mehr aus der nahen Familie. Und das war auch so schön mitzuerleben, wie gut es ihr ging jetzt. So, die war wirklich, das war ganz, ganz schön. Und ja, und für diese Momente ist das einfach großartig. So. Ja.
Du strahlst.
Ja, ja.
Du hast doch vorhin was ganz Schönes gesagt. Du hast gesagt, die allerschönsten Komplimente hast du bisher von deinen Klientinnen und Klienten gekriegt.
Ja.
Ne? Ja. Hast du eine Idee, warum das so ist oder warum die dich so bewegt haben, dass das Wort wieder?
Genau, also wir laufen ja alle mit Masken durchs Leben, so, ne? Oder laufen in Rollen, ne? Dann sind wir irgendwie die Ehefrau, die Mitarbeiterin, die Kollegin, die Mutter, ne? Also so, wir hängen ja immer in diesen Rollen und auch Masken. Diese Masken sind halt weg durch die Demenz, ne? So, also die sind halt total ungefiltert. Was auch mit sich bringt, ne, dass zum Beispiel Schamgefühl wird mega berührt, weil die rülpsen und pupsen im Café, in der Fußgängerzone, ne? Also so, das ist schon.
Die Filter sind weg, ne?
Ja, die Filter sind weg. Aber auch bei den Komplimenten, ne? Es ist wirklich. Und ich weiß dann natürlich auch, das kommt total von Herzen. Ne? Also ich muss nicht überlegen, wenn mir dann ein Herr sagt, so, ach, du siehst so toll aus oder irgendwas, also ich kann das nicht so toll wie die, ne? Da muss ich nicht überlegen, ob jemand gerade sich einschleimt oder irgendwie vielleicht was von mir will oder ich weiß nicht was, ne? Oder wirklich, das wirklich ernst meint, sondern das ist völlig, also ich kann das super gut annehmen, weil das ist total klar, das kommt wirklich von Herzen.
Schön.
Ja.
Wie bist du dazu gekommen, mit diesen dementen Menschen zu arbeiten?
Das war so parallel, also ich war auf Jobsuche und ich war eigentlich so, dass ich eine Umschulung gemacht hatte und gerade fertig war zur Reiseverkehrskauffrau. Und das war 2008 und es war irgendwie Wirtschaftskrise. Es gab irgendwie kaum Minijobs. Es gab gar keine Jobs und als Reiseverkehrskauffrau erst recht nicht. Und ich wollte halt, deswegen habe ich diese Umschulung gemacht, aus dem sozialen Bereich raus. Ich war irgendwie so, der letzte Job war in einem sozialen Brennpunkt in einer Kinderbetreuung. Und ich war so echt desillusioniert, so, ne? Ich habe gedacht, ich wollte irgendwie nicht mehr mit Menschen arbeiten. Und dann war es aber, ja, wie das eben so ist, irgendwie, man kann das nicht planen und ich habe einfach keinen Job gefunden und dann wurden Gelder für die Demenzbetreuung damals frei. Also vom Gesetzgeber, die sind dann auf die Idee gekommen, dass Menschen mit Demenz doch auch mehr Zuwendung brauchen und, ja, und dann habe ich angefangen, habe eine mehrmonatige Weiterbildung gemacht und in derselben Zeit, vorher schon, fing das so an, so 2 Jahre vorher ungefähr, dass meine Oma eine Demenz entwickelte. Und ich so die Erste war, die gesagt hat, Mensch, irgendwas passt da nicht, ne? So, also irgendwie müssen wir doch vielleicht mal gucken oder zum Arzt oder so, ne? Und das ist jetzt, also mit meiner Oma, das ist jetzt ungefähr 15 Jahre her und mit dem Demenzbereich, das ist so, ja, so 12 ungefähr. Und das heißt, ich habe auch im privaten Bereich, musste ich da irgendwie reinwachsen in das Thema. Und das ist dann auch ein Unterschied, also ist ein Riesenunterschied.
Das wollte ich jetzt gerade fragen, was ist anders, wenn du mit deiner Oma bist oder wenn du mit deinen Klienten bist?
Ja, das erwischt mich nochmal viel mehr, ne? Also diese Sachen, was ich gerade angesprochen habe, so das Thema Schamgefühl, also das erwischt mich viel, also bei meinen Klienten kann ich da sehr, sehr gut mit umgehen, kann die gut sein lassen und so, ne? Also die dürfen so sein, wie sie sind bei mir, das ist alles ist gut, alles ist in Ordnung. Und bei meiner Oma ist das schon nochmal eine andere Nummer, so, ne? Ja.
Ich muss gerade dran denken, dass, weil kam bei mir der Vergleich mit Jenny, weil du vorhin gesagt hast, Jenny nimmt die einfach so, wie sie sind. Und ich glaube, das kannst du vielleicht mit den Klienten, die dich beauftragen, auch anders, weil du nicht so viel Geschichte mitbringst wie bei deiner Oma, weißt du?
Genau. Also das ist immer, das ist genau das, was du sagst, ist dieser gravierende Unterschied. Weil ich ich habe ja keine Vergangenheit mit denen.
Genau.
Also ich kenne die ja nicht gesund. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Professor habe, einen hochgebildeten Menschen, dann, und der dann, naja, sich völlig anders verhält als zu gesunden Zeiten, dann fehlt mir das ja nicht.
Ja, du hast, ich kannte du hast ihn nicht ja. den Menschen verloren.
Ich habe den nicht verloren. Ich habe den Verlust nicht erlebt, genau.
Ja.
Und das ist halt, also ich muss das ja auch nicht betrauern, weil ich kenne denjenigen halt nur, wie er in der Demenz ist. Und ja, das ist halt, das ist dann viel einfacher. Ja. Also ich habe viel mehr Abstand, aber es ist trotzdem, finde ich, ganz gut für mich, diese Kombi zu haben, weil ich natürlich auch die Angehörigen oder so, also auch die Mitarbeiter, jetzt wohnt meine Oma jetzt schon ein paar Jahre in einer kleinen Senioren-WG, also viel besser verstehen kann, was da ist, ne? So, weil wenn ich immer nur dieses Professionelle von außen gehabt hätte, ja, also es hilft schon, auch gewisse Sachen erfahren zu haben. Ja.
Ja, in dem Fall ist es dann doch wieder gut, dass man die eigenen Erfahrungen mit reinbringt.
Ja,
und das eigene
absolut.
Gefühl und eine Angehörige einer Demenzkranken zu sein, hilft dir natürlich auch wahnsinnig gut, andere Angehörige von Demenzkranken zu verstehen.
Ja, 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 absolut. Weil es gibt schon, also klar, jeder Verlauf ist anders, aber es gibt auch schon viele Parallelen, die sich immer wiederholen, ne? Und viele Themen in den Familien, die immer wieder auftauchen. Zum Beispiel Thema so, wann ist ein guter Zeitpunkt, wann jemand vielleicht in eine Senioreneinrichtung gehen sollte. Wann kann man vielleicht, wann ist es vielleicht einfach gesünder für alle und besser für alle, dieses auf mehrere Schultern zu verteilen.
Mhm.
Ja. Und immer wieder diese Themen auch, ja, aus meiner Erfahrung auch oft Frauenthemen, weil es halt gerade im ja in der professionellen Pflege sowieso, ne, dass ein Großteil einfach Mitarbeiterinnen sind, aber auch im ambulanten Bereich sind es nun mal oft die die Ehefrauen, die Töchter, die sich aufreiben, die sich kaputt machen, die auch nicht drüber reden, ne, die einfach machen und das hört sich so nach so einem neumodischen Wort an, aber klar, Pflegeburnout gibt's, ne? Das ist so. Ja, also das ist oft schwer für mich dann auch, wenn ich da mit den Familien arbeite, auch teilweise dabei zuzugucken, ne? Weil ich kann ja nur da sein oder Empfehlungen geben und dann ist ja Schluss, ne? Und wenn jemand dann nicht auf sich aufpasst, dann ist das so, ne? Ja.
Ich glaube, genau das ist es, ne? Da, also ich kann mir schon vorstellen, du hast jetzt auch gerade gesagt, die haben wir was verloren. Die haben ja dann Menschen quasi verloren oder zumindest einen Menschen, wie sie ihn mal kannten. Und ich glaube, dass das zum einen nicht leicht ist und zum anderen dieses, man hätte halt gerne, dass es wieder aufhört.
Genau.
So, dass das jetzt bitte wieder gut wird.
Ja.
Oder dass der jetzt mal endlich einsieht, dass er den blöden Herd halt ausmacht, bevor er rausgeht.
Mhm.
Und ich kann voll verstehen, dass man da ärgerlich wird.
Mhm.
Aber ich glaube, es ist nicht immer der beste Weg, oder?
Nee, das ist für mich immer sehr schwierig, weil ich schon oft mitbekomme, dass die Betroffenen auch viel abbekommen.
Mhm.
Ne? Und
sicherlich oft auch aus diesen Pflege-Burnout-Situation heraus.
Genau,
ne?
Ganz
das
klar.
Eben,
ne?
Dass der Umgang total aufreibt und dann ist man total am Ende mit
die
seinen
Nerven
Kräften.
Die Nerven liegen blank.
So. Und dann, ja, und dann ist dieser Mensch, der dir halt so nah ist und mit dem du sonst auch diskutieren konntest, dem haust du dann halt echt auch was um den Kopf. Das kann ich mir schon gut vorstellen.
Naja, also alle Themen, auch die man als Paar hat und so, alles geht auch irgendwo weiter. Also nur weil jemand eine Demenz hat, verliert er ja nicht seinen Wunsch nach Nähe und nach Sexualität. Da spricht ja irgendwie oft keiner drüber, was ist ja so, ne? Das sind große Themen. Und gleichzeitig ist es aber so, wenn man, also die pflegenden Angehörigen in so eine Krankenschwester- oder Pflegerolle rutschen.
Ja, da bist du nicht mehr
in so eine ungewollte.
Ja,
ne? So, und dann hast du auch, dann ist sie auch nicht mehr nach Nähe. So, dann bist du auch nur noch in so einem Job drin, in so einem Machen, am so einem Überlebensding. Und deswegen ist mir das auch so wichtig, immer wieder, also auch in, also Pflegenotstand, das entsteht ja aus diesem Ganzen, ne? Also ich glaube auch, klar ist das Hauptproblem, was wir in Deutschland haben, dass die Mitarbeiterinnen in der Pflege zu schlecht bezahlt sind. Aber da kommt auch mit dazu, dass sie nicht mehr die Möglichkeit haben, ihren Job gut zu machen. So, ne, dass einfach die Zeit fehlt. Also wir brauchen auch alle, auch im ambulanten Bereich muss wieder, also es muss wieder mehr Zeit und Möglichkeiten für Nähe sein.
Mhm.
Auch körperlich. Und das ist, glaube ich, echt ein großes Thema. So.
Ja, wir müssen die Zeit haben, uns mit den Menschen hinzusetzen und in deren Welt mit einzutauchen, mit denen auf Augenhöhe zu sprechen und die Menschen wieder zu sehen.
Also ich habe ganz oft so, wenn ich irgendwie was poste oder erzähle von meinen Auftritten oder, ne, weil ich dann auch so, ja, sehr berührt bin, wie das so ist und abläuft, gerade wenn ich die erreiche, wenn das so, das ist wirklich toll für mich und ein Erfolg. Und dann kommentieren auch Leute oft sehr so begeistert und ach, das machst du so toll und so. Und dann denke ich so, naja, ne? Weil ich glaube, das ist anders so. Also klar, ich bin natürlich bereit, ne, in den Kontakt zu gehen und Nähe zuzulassen, aber dann kommt das auch wieder. Dann kommt das direkt zurück. Und das ist dann, und dann wird's erst so, wo ich sage, wow, das ist wirklich toll. Also wenn man das schafft irgendwie, und das sind oft so Kleinigkeiten, auch nonverbal, ne? Also einfach ein Blickkontakt oder mal auch bei den Auftritten. Ich sag immer, wenn die Einrichtungen mich buchen, weil viele wollen ja auch einfach irgendwie oder buchen dann auch so einen Alleinunterhalter mit Keyboard, der dann die Lieder spielt oder irgendwie eine Band oder irgendwas, ne? So. Oder viele fragen dann auch, ja, spielen sie denn gar kein Musikinstrument? Nein. Oder dann neulich, dann sagte jemand, nimm doch eine Gitarre, brauchst ja nur ein paar Akkorde lernen, das geht doch ganz schnell, ne? Nein.
Was machst du stattdessen?
Ich, die meiste Zeit, es ist so Sport auch ein bisschen fast, weil ich rutsche immer auf den Knien vor denen rum, weil ich will ja in Augenhöhe mit denen sein. Und
die sitzen wahrscheinlich meistens irgendwie im Rollstuhl oder so?
Die sitzen im Rollstuhl, genau, die können halt nicht. Die sitzen im Rollstuhl, viele, ne? Und dann bin ich halt ganz viel und rutsche auf den Knien vor denen rum. Ich hatte vorher eine Knie-OP, ne? Also ich habe auch Knie, aber ja, super, ne? Super Training. Ja, und sich dann zu trauen, einen wildfremden Menschen auch da die Nähe zuzulassen oder auch einfach eine Hand zu nehmen, weil ich probiere das dann natürlich aus und dann gucke ich halt in der Mimik, so ist das für denjenigen okay, dass ich meine Hand auf ihre oder seine lege oder nicht, ne? Und das ist und das zu machen, während ich irgendwie so einen Schlager singe, ist schon ja, das braucht ein bisschen was so.
Das Erfahrung. Ist kein glatt gebügelter Auftritt, den man auf CD brennt.
Genau, und deswegen das ist okay, wenn jemand oder wenn Senioreneinrichtungen Alleinunterhalter, ne, also das ist okay, aber ich, mein Anspruch ist ein anderer. Und ich kann auch mit dem Party machen, mache ich auch die Animateurin, ne? Und mach so wie klatschen und ne, klar mache ich das und das klappt auch super. Aber das Schönste ist wirklich gerade bei denen, wo es am schwersten wird, die zu erreichen, wenn die Demenz weiter fortgeschritten ist. Und wenn ich die dann kriege und die mit mir singen oder die strahlen, dann ist super. Perfekt.
Das ist schon ganz schön das Gefühl, ganz viel zurückzukriegen.
Ja, genau. Und dann spielt es auch keine Rolle, dass ich keine Sängerin bin und keine Gesangsausbildung habe. Weil tatsächlich, das ist denen egal. Also ich habe noch nie, die sagen immer, ach, was sind sie schick. Ich komme dann so im Petticoat-Kleid und so, ne? Also es ist auch schön.
Das passt dann auch schön.
Ja, ne? Und die haben dann das Gefühl, oh, die hat sich extra für uns in Schale geworfen und so. Das finden die toll. Aber ich habe noch nie gehört, auch von, also ich habe es ja immer oft gemischtes Publikum, keine Ahnung. Also ich weiß ja immer nicht, wer da mit einer Demenz sitzt und wer nicht, ne? Aber tatsächlich habe ich noch nie gehört, so, oh, da haben sie den Ton nicht getroffen oder haben sie den Einsatz nicht erwischt. Das passiert halt auch mal. Aber noch nie. Die sagen immer, oh, sie haben so eine schöne Stimme. Und ich denke dann immer, ja, schön. So. Also es spielt keine Rolle. Es spielt keine Rolle, dass ich keine Gesangsausbildung habe. Es spielt keine Rolle.
Geht's nicht.
Ja. Nein. Und das ist halt das, was ich wirklich gut kann. Und ja. Und was dann auch so.
Sich auf die Menschen einlassen, die sehen, die berühren, die bewegen.
Ja. Und auch aushalten, weil ich habe wirklich bei jedem Musikangebot fast immer, auch in den Einrichtungen, wo ich also zum Beispiel einmal in der Woche bin, also nicht als großes Schlager-Event, sondern als Musikangebot, dass die weinen, ne? Klar, das macht Musik ja auch, dass die weinen oder dass die mir sagen, also wenn, ne, so dass sie mir sagen, ach, zu dem Lied habe ich immer mit meinem Mann getanzt, er ist schon lange tot, ne? Das ist dann natürlich beides, die schöne Erinnerung, aber auch der Verlust. Und das dann auszuhalten und dann nicht wegzugehen, das ist schon.
Warum kannst du das?
Weil ich weiß, wie wichtig das ist. Dass es Menschen gibt, die das schaffen. So wie der Hund, so wie Lana.
Die ich hier übrigens gerade in die Beruhigung kraule.
Ja, Sarah kann sehr gut kraulen.
Ich bin eine sehr gute Kraulerin.
Genau, das ist.
Glaubst du, dass dein Leben dich dahin gebracht hat, wo du heute bist, dass sich das vorbereitet hat, auch mit deiner Krankheit und so?
Ja, im Rückblick ja. Also ich habe viele, viele Jahre gebraucht und auch so gehadert. Immer wieder. Und ich habe gesagt, boah, ey, ich hatte das große Glück, dass ich nur einmal so schwer krank war und danach nie wieder in die Klinik musste. Gott sei Dank, das war super. Es war auch eine Entscheidung, ne, weil ich immer wieder gesagt habe, keine Ahnung. Also ich habe viele Mitpatienten aus der Zeit, die ich also jetzt nicht mehr, keinen Kontakt mehr habe, aber so über ein paar Jahre immer mal wieder gesehen habe, sind wirklich sehr schwer chronisch krank geblieben. Und wirklich mit Klinik rein, raus und so. Also wirklich sehr schwer krank geblieben. Und an schlechten Tagen hadere ich und sage, boah, ey, ich will ein normales Leben. Ich möchte eine Karriere und oder irgendwas so, ne? Also viel Geld verdienen, was weiß ich so, ne?
Möchte eines dieser Leben führen, die die Gesellschaft für normal und erfolgreich hält.
Ja, sowas. Genau, was mir beigebracht worden ist, was eine Karriere ist, ja. Und dann musste auch diese Erfolge, die ich da habe mit den Menschen mit Demenz oder auch mit anderen Klienten in anderen Altersgruppen zu sehen, also als Erfolg. Und dass Erfolg auch, also dass das ein großer Erfolg ist und nicht nur das dicke Bankkonto, so. Was halt schwierig ist mit einer Selbstständigkeit im sozialen Bereich, ne, so. Ja, tatsächlich. Und das ist immer noch so an schlechten Tagen, dass das schwierig ist. Es ist immer noch, dass ich immer noch sage, nee, will ich nicht. Aber ja, ich glaube schon, dass es mich dahin gebracht hat. Ja, genau wie du sagst. Und diese Psychose, also ich hatte auch wie eine eigene Realität, ne? Also ich habe halt Menschen gesehen, die nicht da waren. Also zum Beispiel ein Freund von einer damaligen Klassenkameradin, der wirklich im Abi saß, den konnte ich nicht gesehen haben. Der war aber für mich da. Also ich weiß, dass ich den im Freibad, ich habe den gesehen.
Für dich war es echt?
Für mich war es echt. Das heißt, also ich weiß, wie es sich anfühlt, eine eigene Realität zu haben. Und ich weiß, dass ich auch in der Krankheitszeit, dass sich nicht immer alles schlecht anfühlte. So, ne? Also es war auch okay, ne? Also so, ich hatte ja nicht das Gefühl, immer krank zu sein.
Ja, für dich war das ja normal.
Ja, genau.
Ja, das kennen wir. Und so wahrscheinlich geht es den Demenzpatienten ja auch nicht anders.
Genau, das ist genau das. Und klar ist es jetzt, also
ja, Demenz ist nicht Psychose, aber
nein.
Es ist schon eine eigene Realität. Und ich glaube, was auch ähnlich ist, ist, dass dir von außen gespiegelt wird, dass du falsch bist.
Genau.
Und
genau,
dann
ganz krass, ja.
Den eigenen Bezugspunkt nicht mehr zu haben, weil das ist ja, was wir lernen, auf uns zu vertrauen und das abzugleichen mit, was die Umwelt sagt. Und wenn das plötzlich nicht mehr zusammenpasst, wenn du dir selbst in deiner Realität ist alles ganz anders als das, was von außen kommt, das ist krass. Ich glaube, das zieht dir alles weg.
Also wenn du deine, also das ist ja, meine Oma hat, da war ich Teenie, schon gesagt, oh ja, im Alter, ihr könnt ja alles passieren, sie wird alles annehmen an körperlichen Gebrechen und Krankheiten. Hauptsache der Verstand bleibt. Ja, hat dann nicht geklappt. Ich glaube aber wirklich, das haben wir ja alle. Also die kognitiven Fähigkeiten weg sind oder schlechter werden, das ist ja wie Boden unter den Füßen wegziehen.
Das
ist ja richtig schlimm, richtig schlimm. Und ich habe das mal gemacht, bei einem kleinen Vortrag oder bei einer Vorstellung meiner Arbeit, so in sehr kurzer Zeit, habe den Leuten gesagt, Mensch, wer mag, darf mal kurz die Augen zumachen und sich vorstellen, wie das ist. Wir sitzen in so einem großen Saal mit vielen Menschen, wie das ist. Ich weiß nicht, wer rechts und links neben mir sitzt. Ich weiß nicht, wie ich hierher gekommen bin und ich weiß auch nicht, wie ich wieder nach Hause komme. So, ich kenne hier niemanden, den ich um Hilfe bitten könnte.
Ja.
Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich weiß nicht, wie ich hier wegkomme. Ja, also es ist ja
Existenzangst, die da hochkommt.
Ja, klar, richtig. Also da geht es richtig ums Überleben, ne? So. Und deswegen halt auch so dieses, also eine ganz, ganz nette Kollegin, die auch eine Senioreneinrichtung leitet, die hat mir erzählt, dass sie ihren Mitarbeiterinnen sagt, so, ihr seid der Leuchtturm. Und ich finde, das Bild ist so schön, weil das ist so, ne? Also da halt Sicherheit zu geben. Mhm. Also annehmen, was ist, ne? Und Sicherheit zu geben. Weil ich glaube, die Demenz wird erst so schlimm, wenn wir das bewerten. Oder wenn wir immer wieder sagen, boah, das habe ich das schon tausendmal erzählt.
Ja, und so. Wenn wir es in unsere Realität einordnen, in unsere Gesellschaft und in unser Normal.
In unsere Werte, in unsere Normen, ja. in unsere, alles, was wir immer so gelernt haben, was richtig ist. So. Und wenn wir das nicht machen, dann kann es aber auch wieder gut werden. Und das ist so das, was mir auch so wichtig ist, immer wieder zu sagen, es kann auch wirklich schöne Zeiten mit Demenz geben. Mhm. Ich sage jetzt nicht trotz Demenz, sondern mit Demenz. Ist wirklich so. Also mit meiner Oma, wir lachten uns manchmal schickig. Das ist, also wir haben wirklich gute Zeiten mit ihr. Super, ne? Und ich glaube, das ist so ein Weg dahin, aber das kann nur über Annahme gehen. Weil an der Demenz, das ist in Stein gemeißelt, das kriegen wir nicht weg. Und wenn wir noch so wütend sind auf das Leben und auch auf dieses Schicksal und so, wir kriegen es nicht weg. Es geht nicht weg. Es wird nicht weggehen. Das heißt, wir können nur selber mit, also an uns selber arbeiten. Da können wir was dran verändern, wie wir damit umgehen. Und dann wird es wieder besser, glaube ich. Also das glaube ich ganz fest. Also klar, ich will das auch nicht romantisieren. Und es gibt auch Demenzformen, Krankheitsverläufe, die wirklich herausfordernd sind. So, ne? Also es ist auch klar. Aber es kann auch ganz viel Freude und ganz viel Nähe und ganz viel, ja, echt auch tolle Sachen geben.
Lana. Das klingt nach Spaß. Lana turnt dir rum, das ist aber total okay.
Nein.
Und sag mal eine Frage zum Abschluss. Wie würdest du denn gern alt werden? Wird dir die Frage oft gestellt?
Nein. Nein.
Aber
ich stelle mich die ganze Zeit.
Ach so, ich habe nämlich gerade das Gefühl gehabt, in deinem Gesicht sowas wie Wiedererkennen oder so, ja. Sowas zu erkennen, also weil du dich damit beschäftigst.
Ich bin ja ganz viel in Senioreneinrichtungen unterwegs oder, ne, ja, habe halt viel mit älteren Menschen zu tun und ich sehe halt sehr gute Einrichtungen und ich sehe auch, also aus meiner ganz subjektiven Sicht, sehr, sehr schlechte Einrichtungen, wo ich danach, nach dem Einsatz rausgehe und dann abends zu meinem Mann sage, bevor ich da rein muss, nehme ich mit, keine Ahnung, ne, so. Und deshalb befasse ich mich sehr viel damit. Weil der Punkt ist ja auch, man kann ja auch einfach einen Unfall haben und pflegebedürftig werden. Also wir müssen ja nicht mal alt werden, um in so eine Situation zu geraten. Und ich habe auch schon junge Menschen im Altenheim erlebt, weil es keine Einrichtung gab.
Ja.
Weil es keine passende Einrichtung gab oder keine passende in der Nähe. Deswegen habe ich mir schon ganz viel Gedanken dazu gemacht. Und ich hoffe einfach, dass mir und uns noch so die Zeit bleibt, dass sich da noch ganz viel verändert und von mir aus auch ganz, ganz viel Geld von überall her reinfließt in wirklich Einrichtungen, wo man gut sein kann, wo man individuell auch behandelt wird, wo der Langschläfer bis 10 Uhr schlafen kann und der Frühaufsteher um 7 irgendwie aus dem Bett geholt wird, also gepflegt wird, wo man, wenn das jemand möchte, mit Tieren leben kann. Das ist ja auch echt noch eine Seltenheit in Deutschland. Und heute ist das immer noch so, dass bei vielen Einrichtungen gibst du so vieles an der Tür ab. Vieles ist da nicht möglich mehr.
Ganz viel Persönlichkeit
gibst du ab. Und und das ist halt wirklich, also da denke ich so, oh, das muss sich echt ändern, ganz schnell, ne? So. Weil, also entweder wir sterben vorher oder wir werden alt, ne? So. Also es ist.
Und die jetzt darüber entscheiden, wie mit alten Menschen umgegangen wird, die werden im Zweifel auch mal alt und ich glaube, die gucken mal zurück und überlegen sich, ob sie nicht hätten andere Entscheidungen treffen sollen.
Naja, oder die haben so viel Kohle.
Oder die haben schon, du hast recht, ja.
Genau, dass sie sich dann irgendwie selber irgendwie, keine Ahnung, so. Ne? Also, dass sie entspannt sind. Also ich vermute, wenn du einmal Bundesgesundheitsminister warst, dann musst du dir
da keine Gedanken machen, dass du recht. Aber Hauptsache mir sie verschenken. Liebe Tamara, das war, dieses Interview hat nur einen kleinen Bruchteil von dem gezeigt, was ich heute erlebt habe. Das war wirklich ein wunderschöner Tag. Ich habe meinen sehr großen Respekt vor Pferden hinter mir gelassen. Das ist schön. Jenny hat mich kuriert heute.
Echt?
Und ich danke dir von Herzen für deine Offenheit, für dieses Gespräch und für diesen wunderschönen Abend.
Sehr gerne.
Das war eine neue Folge Eigenstimmig mit mir, Sarah Schäfer, und der wunderbaren Tamara Ameling. Ich freue mich, dass du heute zugehört hast, und ich freue mich auch, dass es in 2 Wochen weitergeht. Und bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit.